Then, from the author of Terror, H.P. Lovecraft. From the director of Return of the Living Dead.
There is no evil in what I do, so long as I do it rightly.
The Resurrected.
I struck depths that your little brain cannot fathom.
He lived centuries ago.
It is to be expected. The dead take much blood.
But for him, death was only the beginning.
The cops found eight. Count them, eight boxes of human remains. Turns out they've had a rash of tomb snatchings over in Europe.
Now, this wizard from the past.
Don't you understand what's going on down here, Lonnie? He beat death.
Has teamed with a man from the present.
He's talking about bringing people back from the dead.
To create an evil that will last forever.
As the hunger grows, my control will surely weaken.
The best we can hope for it is to somehow diminish Charles's homicidal and cannibalistic impulses.
The curse of the formerly dead is the hunger.
Ich bin noch nicht zugekommen mit dem Film, weil ich dachte, Lovecraft, früher 90er Videothekenhorror, also ich glaube nicht, dass der in USA für die Videothek konzipiert war, aber hierzulande wahrscheinlich nur auf VHS erschienen. Ich dachte, das ist genau dein Ding, so diese Kombination. Und André, deswegen bist du hier heute mit mir. Also, und weil du gesagt hast, ja klar, machen wir.
Nun, hallo Patrick. Ja, das ist tatsächlich keine falsche Überlegung gewesen. Tatsächlich hattest du mich gerade überraschenderweise, wie es manchmal der Zufall auch will, in einer Phase getroffen, wo dieser Film tatsächlich auch mein Interesse sofort geweckt hatte. Weil, wir können es ja ganz einfach mal sagen, Es geht hier um The Resurrected von Dan O'Bannon. Auf Deutsch, da können wir danach noch ein, zwei Worte zu sagen, Evil Dead, die Saat des Bösen. Naja, aber jedenfalls glaube ich gerade so, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, so absolut fickelig auf den Film, aber ich dachte, oh Gott, nee, das passt ja gerade. Ich hatte einige Wochen zuvor The Haunted Palace oder Place von Roger Corman geguckt.
Ich glaube, es ist Palace.
Diese Edgar Allan Poe-Verfilmung, also aus dem Poe-Zyklus, die aber eigentlich eine Lovecraft-Verfilmung ist, die auf der Geschichte der Fall Charles Dexter Ward basiert, was dazu führte, dass ich dachte, die Geschichte, also den Roman von Lovecraft, den kenne ich noch gar nicht, könnt ihr jetzt mal lesen. Und just in dem Augenblick, wo, übertrieben gesagt, das gerade auf einem Kindle heruntergeladen war, hattest du mich auf Blue Sky angeschrieben, hey André, willst du nicht mal The Resurrected irgendwie bequatschen? Und das passt halt, also wirklich, wie manchmal so das Leben spielt, diese drolligen Zufälle. Da dachte ich natürlich, ey, das passt ja gerade ganz wunderbar. Dann habe ich so erst recht einen Grund, die Geschichte mal zu lesen. Und dann gucke ich diesen Film auch noch. Und dann habe ich die gesamte Charles Dexter Ward Experience hinter mir. So.
Finde ich total super. Ich bin auf ganz komische gedanklichen Umwegen zu Resurrected gekommen, weil ich hatte hier gar nicht mehr so frische Veröffentlichung von Retribution, diesem Guy Menard Psychothriller, der auch ungefähr um die gleiche Zeit rausgekommen ist. Von welchem Label ist das denn? Ich glaube, Severin oder so hier liegen. Dachte, ich muss den mal wieder gucken. Dann fing ich an, den zu gucken und stellte fest nach 10 Minuten, oh, ich habe den mit Resurrected verwechselt. Also Retribution ist nicht The Resurrected. So, um irgendwie mal zwei Titel genannt zu haben, über die man beide stolpert, aussprechenderweise. So. Und dann habe ich eben Resurrected eingelegt. Und als der dann 10 Minuten lief, dachte ich mir, den würde ich gerne in Gänze gucken, aber ich brauche noch einen guten Anlass. Und den Anlass hast du mir gegeben, indem du, nachdem ich dich gefragt habe, gesagt hast, ja, klar, machen wir mal. Und dann wiederum hast du mir einen guten Anlass gegeben, hier die Novelle nochmal zu lesen, weil darauf hatte ich dann auch plötzlich Bock, tatsächlich. Und habe ich jetzt letztens auch getan, in den letzten Tagen. Ja, immer mal so jeden Tag 10, 20 Seiten und liest sich ja schnell weg. Das sind in meiner Ausgabe 130 eng bedruckte Seiten, diese Del Rey-Ausgabe aus den, ich glaube, 70ern, 80ern, habe ich mal gebraucht gekauft, mit diesem Schädelberg vorne drauf.
Sieht garantiert wesentlich schöner aus als meine schäbige Kindle-Sache, aber da war sie zumindest günstig gewesen. Da hat sie übrigens 230 Seiten.
Ja, aber so für alte Augen wie die unsrigen, ehrlich gesagt, glaube ich, ist Kindle schon hilfreich, habe ich festgestellt jetzt beim Lesen. Denn wenn ich sage eng bedruckte Seiten, dann meine ich wirklich fucking eng bedruckte Seiten. Das sind wirklich, die sind randvoll und die haben wirklich geschafft, diese, ich glaube, 55.000 Wörter, die dieser kurze Roman hat, wirklich auf 120, 130 Seiten zu packen. Das ist schon eine Leistung. Also da wurde etwas gespart am Papier.
Fun Fact ja auch, das ist wohl der einzige Roman, der zu Lovecrafts Zeiten noch rausgebracht wurde. Lebzeiten, ja, tatsächlich. Also die Kurzgeschichten, die kamen hier in Weird Tales raus und der ganze Kram Aber das ist wohl tatsächlich die einzige Romanveröffentlichung von ihm gewesen, die er noch miterlebt hat.
Ja, tatsächlich. Ich habe in mehreren Quellen, die mir belastbar erschienen, gelesen, dass er erst nach Lovecrafts Ableben erschien.
Vielleicht war es irgendwie an der Grenze. Ist ja auch möglich.
An der Grenze. Ja. Nee, ich sehe gerade 37 starb Lovecraft, 41 erschien er zum ersten Mal, also hat ein bisschen gedauert. Er war auch tatsächlich nicht so happy mit dem Roman, glaube ich, und hat ihn bewusst zurückgehalten. Da muss ich mir nochmal die genauen Umstände anlesen. Ich glaube, er hat tatsächlich, es kam ihm gar nicht so unzupass, dass das Ding eben erst nach seinem Tod erschien. Er persönlich hielt nicht viel davon. Die Lovecraftologen der letzten Jahrzehnte sagen ja, es ist eines seiner bedeutendsten Werke und ich würde dem beipflichten. Wir können ja gleich auch noch ein bisschen über den Roman sprechen. Schlechtest du auf keinen Fall. Ich würde ihn jetzt auch nicht ganz so hochhängen wie die großen Lovecraft-Kurzgeschichten-Meisterwerke, weil er hat einen bestimmten Stil, der relativ schwer zugänglich ist, finde ich, nach heutigen Maßstäben. Das Ding ist eben auch schon, ich wollte nicht sagen, es liegt eigentlich nicht so sehr im Alter von 100 Jahren, als vielmehr, dass eben Lovecraft sehr, sehr detailverliebt ist, was so das die namentliche Nennung von Ortsnamen und Personennamen und historischen Ereignissen betrifft, das geht schon sehr, sehr ins Detail und man könnte böse sagen, eigentlich ließe sich die Geschichte doch auch ganz, ganz leicht so auf 10 Seiten erzählen, die Lovecraft eben dort auf gut 100 auswälzt.
Du hast jetzt eigentlich ziemlich erschöpfend erklärt, wo mein in Anführungszeichen Problem mit dem Roman dann gewesen ist. Also ich finde ihn für das, was er erzählt, einfach bei weitem zu lang. Ich wäre jetzt vielleicht nicht mit 10 Seiten gegangen, aber ich hätte mir so gedacht, ja, das wäre eine von seinen besten Kurzgeschichten, wenn es eine gewesen wäre. Ich meine, natürlich heutzutage hier Lovecraft, kosmischer Horror und ach, dieser Cthulhu-Mythos und der ganze Kram wundervoll. Aber zumindest ich habe irgendwann, zumindest bei Charles Dexter Ward, irgendwann gemerkt, okay, so zum gefühlt 100. Mal sowas zu lesen wie irgendwie der grotesk abscheuliche Geruch in der Gruft vernebelte meinen klaren Verstand in eine Kaskade des Wahnsinns. So in der Richtung, so schreibt er ganz gerne mal. Und ich dachte halt irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß es langsam. Das wird mir dann ein bisschen zu redundant. Das funktioniert sehr gut so auf kurze Distanz, also so bis 100 bis 120 Seiten, aber auf 240 Seiten, also Kindle-Seiten in meinem Falle, wo es irgendwann doch so ein bisschen, dass ich gedacht habe, ja, okay, ist ja schon, ja. Also das klingt jetzt so, als wenn ich den Roman scheiße gefunden habe, so ist es jetzt auch nicht. Aber er hätte kürzer sein dürfen, das sage ich ganz klar.
Er ist eben sehr, sehr heimatverbunden. Also lebte ja auch in Providence, Rhode Island, den überwiegenden Teil seines Lebens. Und da spielt eben auch dieser Roman. Und entsprechend hat er eben auch sehr viel sich über die Geschichte dieses Ortes angelesen und wollte das dann eben auch alles zu Papier bringen, auf die Seiten bringen. Und ja, es ist teilweise etwas ermüdend. Also es gibt tatsächlich auch Momente, die sind eins zu eins so im Film enthalten wie im Roman, das jetzt vielleicht mal so exemplarisch zu zitieren. Und daran sieht man ganz gut den Unterschied, wie eben der Film und der Roman funktionieren. Im Film gibt es eine Szene, in der eben ein aufgebrachter Mob auf ein Farmhaus zuläuft, wo eben eine unserer Hauptfiguren gerade wüste Experimente macht, dämonische Experimente. Und dann sagt eben so eine Erzählerstimme, die Gelehrten des Ortes holten sich die 100 stärksten Männer und braten die Farm nieder. Im Buch sind das 2 oder 3 Seiten, wo alle Namen dieser Gelehrten auch nochmal zitiert werden, inklusive einiger biografischer Daten und was sie so in ihrem Leben getan haben.
Plus noch so ziemlich klar, wie der Plan dargelegt wird, was sie jetzt machen wollen. Also ist ja wirklich so im Roman, so wir teilen uns in 3 Gruppen auf. Eine Gruppe geht da runter und bewacht am Fluss diese Geheimtür. Die anderen gehen, kommen keine Ahnung, noch von Norden. Wir gehen von Süden rein und ja, das wird im Film geht das etwas schneller vonstatten tatsächlich mit diesem einfachen 100 Leute gegen los. Ja, das muss man ganz klar sagen.
Es hat aber auch tatsächlich was Positives für dich. Im Roman diese Detailverliebter, diese fast pornografische Detailverliebter hier von Lovecraft, weil natürlich hat das dann immer so den Anstrich der Authentizität dessen, was man da liest. Das könnte ja auch alles sich so zugetragen haben. Also es wirkt fast wie verbürgt mit Brief und Siegel, dass das so oder so ähnlich auch nicht so genau geschehen ist, aber dadurch, dass eben auch immer historische, also wahre Persönlichkeiten in der Geschichte der USA, der wissenschaftlichen Geschichte da auftauchen, könnte schon mal hier und da der Eindruck entstehen, ja, da könnte ja was dran sein. Also ich meine, dafür ist es einfach zu absurd, aber ich mag ja tatsächlich die Art und Weise, wie es geschrieben ist, auch diese Briefform, dass da immer wieder Zeitungsartikel zitiert werden oder Briefe, also Korrespondenz hier unserer Titelfigur Charles Dexter Ward und wie heißt der andere?
Curven? Genau. Joseph
Kerr. Mhm. Ne? Wobei auch das, muss man sagen, ich habe es jetzt auf Englisch gelesen, ich weiß nicht, wie es in der deutschen Version aussieht. Diese Korrespondenz ist echt wirklich sehr, sehr schwer zu lesen, weil da der Wahnsinn hat schon um sich gegriffen und offenbar das Hirn von Joseph Curwen so weit vernebelt, dass er nicht mehr in der Lage ist, Sätze geradeaus zu schreiben. Etwas mühsam. Ja.
Der Roman hatte mich fast verloren, als er dann halt die Gegend beschreibt, wo das Ganze spielt. Ja. Und ich dann tatsächlich mit lauter Häusern und Straßen konfrontiert werde und die eigentlich später mit Ausnahme von zwei Schauplätzen eigentlich kaum noch irgendwie eine Rolle spielen. Also namentlich halt das, ja, ich nenne es mal Haupthaus hier von Curwen oder später halt auch von Ward und dann halt irgendwie dieses Labor. Ich nenne es mal einfach so Labor.
Ja.
Wo dann halt diese ganze dieser ganze Untergrund ist mit diesen ganzen Tunneln.
Ja. Es wird ohne Detail tatsächlich geschildert, wie das alles aussieht und auch wie die Namen der Vermieter sind. Ich glaube, das ist dieser Bauer Fenner heißt der, der mit seiner Frau nebenan lebt und dessen Lebensalltag wird eben auch nochmal ohne Detail beschrieben. Und ja, man denkt sich hier und da schon, es könnte mal was passieren. Und da passiert ja auch was. Also irgendwie Dächer brechen auf und Lichtstrahlen kommen durch und es stinkt nach geronnenem Blut und gehäuteten Schweinen und da gehen irgendwie wüste Experimente ab, aber ja, zwischendrin ist eben auch immer sehr, sehr viel Schilderung darüber, wie der Rasen da wächst auf des Nachbars grüner Wiese.
Nennen wir das Ganze mal, es wird Atmosphäre aufgebaut.
Ja. Ich lasse auch den Roman gleich Roman sein, ehrlich gesagt. Ich möchte auch nicht so viel Zeit verbringen, weil wir sind ja ein Filmpodcast. Wir reden über Dan O'Bannons Resurrected
aber Evil
Dead,
die Saat des Bösen. Ich habe die ganze Zeit immer so gedacht, bestimmt spielt diese Geschichte im gleichen Universum wie Reanimator, aber du bist wieder Wecker. Ja. Das fand ich, also die haben wohl nichts miteinander zu tun, aber ich finde den Gedanken irgendwie ganz putzig, wenn halt Herbert West irgendwo auf Aufzeichnung von Charles Dexter Ward irgendwo gestoßen ist oder halt von Curwen und darauf seine Experimente aufgebaut hat. Ich finde das ganz nett. Deswegen sage ich mal, das ist Kanon. So.
Ja, ich finde den Gedanken auch schön. Lustigerweise ist ja auch Reanimator wahrscheinlich so als filmischer Stoff, der neben diesem hier so mit der bekannteste oder einer der bekannteren, wobei so viele Lovecraft-Adaptionen gibt es ja auch gar nicht, oder man hat sie getarnt als Poe-Adaptionen, die sie aber gar nicht sind, wie du wieder eben von dir erwähnt hast, The Haunted Palace. Aber ironischerweise eben genau hier Charles Dexter Ward und Reanimator, die zwei der Stoffe, die Lovecraft selber gar nicht mochte. Also ich glaube, Reanimator hat er selber auch als Trash bezeichnet und den wollte er eigentlich auch gar nicht veröffentlicht sehen. Also Herbert West Reanimator hieß, glaube ich, die Kurzgeschichte, genau. Ja. Aber gut, es ist ja, man ist ja selten oft der beste Richter, Urteilsgeber über sein eigenes Schaffen, deswegen auch andere Leute werden heute beurteilen können müssen, was wir hier so palabern. Ja. Ich wollte nur eine Sache sagen im Roman, die ich tatsächlich besser gelungen finde, weil ich jetzt ein bisschen drauf rumgetrampelt bin. Also die Tatsache, dass eben unser titelgebender Protagonist Charles Dexter Ward im Roman auch altert, finde ich ganz hilfreich. Also er beginnt tatsächlich den Roman, bevor es dann Seiten um Seiten um Seiten Flashbacks gibt zu Ereignissen im 17. und 18. Jahrhundert, als junger Mann. Und hier im Film ist er niemals jung.
Ja.
Sondern er beginnt gleich so in der Blüte seines Lebens mittlerer Jahre.
Ja, genau.
Wie eigentlich fast alle Figuren.
Ja, er wird halt im Gesicht ein bisschen blasser, sagen wir es mal so. Das ist so das Einzige, wo ich sagen könnte, oh, da sieht man, dass irgendwas passiert ist.
Ja.
Es ist ja im Grunde genommen auch nicht Charles Dexter Ward, den wir dann sehen. Ein Spoiler.
Ja, richtig. Oh, Spoiler. The Resurrected, die Saat des Bösen, ich glaube mittlerweile umgetauft, auch hierzulande, aber damals eben auch erschienen als, nicht auch, sondern allein und einzig erschienen als Evil Dead, die Saat des Bösen. Dazu kannst du gerne gleich noch ein paar Worte verlieren, musst du aber auch nicht. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor. Geschrieben hat sie Nightmare Creature bei der OFDB und er oder sie schreibt, der Chemiker Charles Dexter Ward entdeckt zufällig geheime Formeln, die seine Vorfahren vor der Öffentlichkeit zu verstecken suchten. Ohne zu zögern beginnt Ward in einem unterirdischen Labor mit gefährlichen Experimenten, die das Ende seiner bisher recht bürgerlichen Lebens, die das Ende seines bisher recht bürgerlichen Lebens bedeuten. Regelmäßige Lieferungen von frischem Blut und geschlachtetem Vieh signalisieren auch seiner verwunderten Frau Claire den neu entdeckten Forscherdrang. Sie engagiert einen Privatdetektiv. Okay, ich finde es immer interessant, auf welche Aspekte so Inhaltsangabenschreibende gucken, die ich gar nicht so im Fokus meines Interesses habe, aber gut. Sie engagiert einen Privatdetektiv, der schon nach kurzer Recherche auf ein erstes Indiz stößt, eine Kiste voller unappetitlicher Leichenteile, Ausrufezeichen. Der Privatdetektiv, den ich nämlich hier so in der Filmversion, also wirklich als den Protagonisten der Geschichte wahrgenommen habe, der wird ja erst ganz am Ende mal kurz erwähnt. Aber gut. in den Hauptrollen Chris Sarandon als Joseph Curwen bzw. Charles Dexter Ward. Damit ist auch schon eigentlich der so ein halber Spoiler gesetzt. Jane Sibbett spielt Claire Ward, die Gemahlin von Charles Dexter Ward. Und John Terry spielt John March, seines Zeichens Private Eye, Private Dick, auf den Spuren von Charles Dexter Ward. So. Und da gibt es auch noch so ein paar weitere Figuren, die ich, ja, die mich teilweise etwas verwundert haben. Vielleicht komme ich gleich noch auf Lonnie zu sprechen, aber vielleicht auch nicht. Haben wir Gedanken zum deutschen Titel?
Das ist, ich kann mich ja daran erinnern, in meiner damaligen Stammvideothek Vito, lange, lange ist her, das war eine von diesen Videotheken gewesen, wo man noch als Jugendlicher schon rein durfte, also eine Familienvideothek. Und da stand irgendwann halt eine Videokassette von VCL. Und da stand ja dick obendrauf Evil Dead, die Saat des Bösen. Und das Fatale, in Anführungszeichen, ist ja gewesen, da drauf befand sich auch dieser Schädel mit den menschlichen Augen, die den Betrachter angucken.
Ja.
Und das ist halt der Schädel gewesen von vom Videocover von Evil Dead 2, also Tanz der Teufel 2. Mhm. Ich weiß echt nicht so genau, wie da irgendeiner drauf gekommen ist, jetzt zu sagen, hey, wir haben hier The Resurrected, den nennen wir mal Evil Dead. Also natürlich kann ich mich schon denken, warum sie darauf gekommen sind. Vermutlich, weil sie sich erhofft haben, hey, da greifen irgendwelche unbedarften Horrorfans zu, geil, Tanz der Teufel oder Videokassette, will ich gucken. Und das Cover hat ja sein Übriges getan. Aber ein bisschen absurd ist es schon. Ich meine, wenn jetzt im Film wenigstens noch das Necronomicon vorkommen würde, aber noch nicht mal das ist der Fall, da könnte man zumindest noch sagen, ah, guck an, da hier, da ist die Querverbindung. Aber ist ja nicht der Fall. Was ich sehr schade finde, weil dann wäre der Film auch im gleichen filmischen Universum wie Jason Goes to Hell. Ist ja völlig doof, aber es fiel mir mal wieder so auf, als ich den das letzte Mal nach Ewigkeit wieder geguckt hatte und da das Necronomicon aus Evil Dead vorkam, weil es wohl irgendwie am Set rumgelegen hat. Und das wäre schon ganz nett gewesen, dass sie auch so erblicken. Aber kommt nicht vor. Und darum, warum der Film ist Evil Dead heißt, das wird vermutlich einfach nur komplett kommerzielle Gründe gehabt haben. Oder sie hatten einen ausgemachten Lovecraft-Fan in der Titelgebung, der sich gedacht hat, ah, Lovecraft, Necronomicon, Tanz der Teufel, Evil Dead, na, da werde ich jetzt mal hier so den Insider spielen, das Ganze so nennen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu weit gegriffen. Ich glaube, es war einfach, ja, verkauft sich gut. Ganz einfach gesagt.
Na, die Saat des Bösen ist ja doch mal extra verwirrend. Ich meine nicht nur die Evil Dead-Verwirrung plus eben auch noch die irreführende Illustration, die du angesprochen hast. Ich habe ja auch das Cover der alten VCL-VHS-Kassette direkt vor mir. Das dann eben auch noch mit dem Zusatztitel zu Adel, die Saat des Bösen, der ja auch mehr oder weniger schon vergeben ist an andere Filme wie Demon Seed oder sowas. Oder Saat des Teufels. Also das ist auch alles so auch ein ultra generischer Horrorfilmtitel, der auch schon x-fach verwendet wurde. Also die Verwirrung könnte nicht größer sein. Wobei, ja, die Rückseite schafft ein bisschen Aufklärung, stelle ich fest. Also da ist der Filminhalt schon sich hier gerade einigermaßen adäquat wiedergegeben und ich finde es immer lustig, welche Titel genannt werden, wenn man verweist auf die Hauptdarstellerriege, aus welchen Stoffen man die kennen müsste. Hier steht zum Beispiel bei John Terry, der den Detective hier spielt, bekannt aus Full Metal Jacket und James Bond, der Hauch des Todes. Würde ich jetzt nicht behaupten wollen, aber wird wohl so gewesen sein. Oder Chris Sarandon, bekannt aus Das Osterman Weekend. Auch so ein Film, den nach meinem Gefühl 3 Leute gesehen haben. Aber gut, das kann man ja machen.
Nicht, dass sie vielleicht auf die Idee gekommen wären, vielleicht den Horrorfilm dort zu nennen, für den man ihn kennt. Das hätte jetzt zum Horrorfilm vielleicht gepasst. Aber was wissen wir schon? Wir sind keine Leute vom Marketing.
Richtig. Ansonsten Cast and Crew nicht weiter bedeutsam. Man sollte vielleicht nochmal Richard Band, den Bruder von Charles Band, erinnern, der hier den Score beigesteuert hat, wie er es auch zu Reanimator und anderen Stoffen getan hat. Richard Band kann ja tatsächlich alles von herausragend gut bis wirklich grottig. Und ich muss sagen, sein Score hier hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Also Filmmusik ist doch durchaus gelungen. Und produziert wurde das Ganze, steht direkt am Anfang der Opening Credits von Tony Scotti. Da musste ich auch mal
ging mir genau so.
Kurz in mich reinkichern.
Du wirst nicht glauben, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das wird Patrick lustig finden. Aber ich fand es auch ganz
ein Tony Scotti. Eine Tony Scotti-Produktion fand ich tatsächlich gut. Ich bin da schlicht gestrickt in solchen Dingen.
Ist das ein Simpsons-Gag, oder? So. Ihr habt Tony Scott bekommen. Ja. Nein. Sein, keine Ahnung, italienischen Bruder Tony Scotti.
Der hat auch nicht viel gerissen seitdem, tatsächlich. Geschrieben hat das Ganze Brent Friedman. Offensichtlich sagt man so mit Input auch von Dan O'Bannon, der auch als Drehbuchautor sehr, sehr versiert war. Unter anderem eben auch Skripts geschrieben hat zu Das fliegende Auge, aber eben auch weltberühmt ist für seine Kreation Alien. Das Alien aus Ridley Scott's Alien, genau. Und ich denke mal, von den Tantiemen konnte man gut leben und dann auch wahrscheinlich den Rest seiner Karriere. Er ist ja mittlerweile nicht mehr unter uns, er ist relativ früh gestorben, eigentlich auch ganz gut leben.
Ja, aber ich glaube,
und solche Filme.
Ist ja wohl, glaube ich, auch wegen Alien, also entweder wegen Darkstar oder wegen Alien wohl auch, hat er wohl die Zeit seines Lebens richtig böse gesundheitliche Probleme gehabt, oder? Weil er da wohl irgendwie mitgeholfen hat, ich glaube, das ist bei Darkstar gewesen, weil die ganze Zeit da irgendwie in ziemlich engen Räumlichkeiten auf seinen Knien herumrutschen musste und ihm das wohl echt einen körperlichen Schaden mal so verschafft hat.
Ja, der war nicht happy, ne? Also ich habe auch tatsächlich kürzlich diese Dokumentation Alien Memory gesehen über die Entstehungsgeschichte von Ridley Scott's Alien und die fokussiert ja sehr, sehr stark auf Dan O'Bannons Beitrag hier zum ganzen Mythos und alles, was man da sah und auch von seiner Witwe hörte, das klang alles nicht so wahnsinnig toll. Also er scheint kein besonders fröhlicher, glücklicher Mensch gewesen zu sein, trotz des Scheißhaufens an Kohle, die er wahrscheinlich auf dem Konto hatte.
Vielleicht hat er das auch nicht gehabt, ich weiß ja. Ich habe ja auch mal hier, die Dokumentation Jodorowskis Dune gesehen, die auch irgendwie dann irgendwann erzählt, dass er Dan O'Bannon haben wollte. Ihm gesagt, ey, lass alle stehen und liegen, komm nach Frankreich, blablabla, wir drehen deinen Film. So, und dann war er da, hat seine ganze Kohle ausgegeben, die er wohl gehabt, und dann sagt Jodorowsky, ja, nee, wird doch nichts. Tschüss.
Ja.
So viel Glück hat er auch nicht so ganz gehabt, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, wir merken schon, Dan O'Bannon ist die Figur, die in diverse Dokumentationen über missglückte Filme oder gelungene Filmprojekte immer so als tragische Figur hier auftaucht, aber er selber kann sich ja nicht mehr äußern, er hat auch relativ wenig Interviews gegeben. Nach allem, was ich hörte, ist er ein sehr, sehr netter Kerl gewesen, aber immer so ein bisschen unglücklich mit den Wegen, in die seine Karriere so verlaufen ist. Ich glaube, er hätte gerne noch ein bisschen mehr gemacht. Ich habe mich tatsächlich, muss ich jetzt sagen, um mal zu dem Film zu kommen, jetzt aber, und dann frage ich dich nach deiner Meinung sofort im Anschluss, schon auch ein bisschen gefragt, ist er denn so ein guter Regisseur? Oder nicht einfach nur ein guter Ideengeber? Weil ich finde, die Skripts und die Story-Ideen, die er verbrochen hat, das meine ich wertfrei, sind tatsächlich überwiegend gelungen. Ich mag seine Sachen sehr, sehr gerne. Ich mag auch Return of the Living Dead, also verdammt, die Zombies kommen, heißt er hierzulande. Sehr, sehr gern. Aber jetzt so nach dem Wiedersehen mit The Resurrected, das ist okay, aber er ist inszenatorisch nicht so, hat mich jetzt nicht umgehauen. Also keine große Filmkunst. Wie geht's dir? Da ist die Frage, Entschuldigung.
Ich kann dem eigentlich weitestgehend so zustimmen. Also wenn jetzt irgendjemand der Zuhörer oder Zuhörerin da draußen gedacht hat, jetzt kommt die große Kontroverse, wo wir uns gegenseitig hier zerfleischen, weil der eine findet den Film okay und der andere findet ihn als Meisterwerk. Nee, also ich kann auch mal ganz kurz sagen, ich habe es ja schon im Vorgespräch ganz kurz erwähnt mal, ich bin die ganze Zeit ganz fest davon ausgegangen, ach, den Film hast du ja damals gesehen, schon allein wegen dem Cover garantiert mein Interesse habe geguckt, du musst aber mal ein bisschen auffrischen, deswegen guckst du ihn jetzt nochmal. Und ich stellte dann tatsächlich fest, ich habe den nie in meinem Leben gesehen. Also es war eine Erstbetrachtung gewesen. Deswegen, der Roman war jetzt noch relativ frisch gewesen und dann habe ich ihn geguckt und was mir halt größtenteils ins Auge gefallen ist, ist recht behutsam, aber recht adäquat modernisiert worden, ist sehr werketreu, aber dass da jetzt halt wirklich große Filmkunst, wo man jetzt sagen könnte, warum gab es das denn jetzt noch nicht, ich glaube, das gibt es mittlerweile auch in einem 4K-Mediabook, wo irgendwelche Lovecraft-Soziologen erstmal das Ganze einordnen ins Gesamtschaffen des Autors und was das bedeutet hat, naja, nee.
Ich glaube, auf meiner Blu-ray ist auch so ein Stiegelegger-Naumann-Kommentar drauf. Ich habe den aber nie gehört. Okay, na gut, tatsächlich. Dann. Ich habe ihn bewusst nicht gehört. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden.
Stiegelegger sagt zu allem irgendwas.
Ja, das stimmt. Der kommentiert alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Und der macht aus allem eine große soziologische Betrachtung. Von daher ist auch ein Talent, aber vielleicht zuweilen manchmal ein bisschen dick aufgetragen.
Oh ja, zweifellos.
So, und deswegen, der Film ist. Also, der ist voll okay. Das ist ein voll okayer Film. Den habe ich jetzt geguckt.
Ja.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwann auf dem übertrieben gesagt Sterbebett irgendwann sagen werde, und wisst ihr, was meine schönste Zeit im Leben war? Nee, was denn? Damals, als ich The Resurrected geguckt habe mit Chris Sarandon, das hat mich auch durch die dunklen Tage gebracht. Also eine Sache, normalerweise sollte man da jetzt nicht so böse drauf gucken, aber eine Sache, die mir als erstes auffiel, war mehr oder minder, ist das ein TV-Film gewesen? Das lässt mich ja die ganze Zeit leider echt nicht los, weil der Film wirkt nicht so, als wenn da irgendwie Leute gedacht hätten, so, wir machen jetzt hier mal noch nicht mal Großes, sondern einfach nur, wir machen jetzt hier mal Kino. Der Film wirkt echt, als wenn This Week, ABC Movie of the Week, The Resurrected, What's the Secret of Randolph Carter, bla bla bla, sondern einfach schlicht und ergreifend, Randolph Carter, blöd, Dexter Ward, Randolph Carter ist ein anderer Typ, auch aus der Lovecraft-Geschichte, du siehst. Aber das wirkt halt nicht so, als wenn ich sagen würde, ja, Donnerwetter, da hat jemand wirklich große Filmkunst geschaffen, außer vielleicht am Ende so, es kommt ein bisschen Ambition raus am Ende, wenn sie dann halt durch die Grotte dann durchlaufen mit den Monstern. Aber selbst da hat es zuweilen manchmal so Momente, wo ich denke, na gut, das hätte man auch ein bisschen besser lösen können. Der Film wirkt, tut mir leid, er wirkt billig an vielen Stellen.
Tut er leider wirklich, und vielleicht ist es der Tatsache geschuldet, dass ich ihn jetzt auch zum wiederholten Mal gesehen habe oder eben auch mit dem Wissen, wir reden in ein paar Tagen drüber, dass ich jetzt schon sehr, sehr kritisch oder genau auf einige Sachen geguckt habe. Und woran der Film keine Schuld trägt, ist, dass dieser Transfer auf der Blu-ray, die ich zu Hause habe, wirklich ziemlich miserabel ist. Das, die ist von OFDB Filmworks und ich glaube, einfach hat ein paar Jahre auf dem Buckel das Master und die sieht eben aus wie eine, ich wollte schon sagen, auf HD skalierte DVD, aber nicht mal das. Sie sieht eigentlich aus, ich musste nochmal gucken, ist es wirklich der Blu-ray, die ich eingelegt hatte oder einfach nicht nur eine alte DVD? Nee, es ist eine HD-Version, aber sieht eben nicht danach aus. Alles so ein bisschen matschig, der Ton ein bisschen dumpf. Ich fand die deutsche Tonspur kaum zu ertragen, weil auch so ziemlich hochgepitcht und bin dann wieder auf die englische gewechselt, die einfach ein bisschen besser und stimmungsvoller wirkt. Aber ja, Schauspiel, Inszenierung, die Sets, alles wirkt so ein bisschen klein, sehr, sehr viele Close-ups. Es wirkt alles, ja, wie du schon andeutest, eher so komponiert für einen Fernsehbildschirm als für eine Kinoleinwand. Ich glaube, der würde enorm leiden auf einer großen Leinwand. So, auf dem Fernseher sieht er doch einigermaßen okay aus. Aber ich habe mir hier und da auch gedacht, also ein bisschen mehr, noch nicht mal mehr Kohle, aber ein bisschen mehr Liebe zum Detail, ein bisschen mehr Sorgfalt bei der Auswahl der Sets hätte man schon walten lassen können. Und was mir über was ich zum Beispiel gestolpert ist, ist, dass die Kaffeemaschine bei denen im Büro nie eingestöpselt ist, aber eben die Schauspieler so tun, als würden sich ständig Kaffee daraus ziehen. Und dann siehst du eben aber, dass unter dem Tisch einfach der Stecker da lose liegt und eben nicht in der Steckdose steckt, oder? Es gibt doch zum ersten Mal, wenn Claire in das Büro reinkommt von John March, dem Detektiv, sieht man eben tatsächlich die Markierung auf dem Boden für die Schauspieler, damit sie an die richtige Stelle treten. Ich denke mir, haben die den falschen Bildkader gewählt für den Transfer oder soll ich das alles nicht sehen? Oder hat man da einfach von Dan O'Bans Seite sich gedacht, ach, lass mal 5 gerade sein, das wird schon keiner merken?
Ich kann dir sagen, was mich auf Ben Albertin komplett irre gemacht hat.
Und ich bin gar nicht so ein Nitpicker, ehrlich gesagt, in der Hinsicht. Du kennst mich ja, wir machen das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, also immer wieder.
Ja, nee, was, also das ist völlig albern jetzt, weil es ist auch nicht mal ein Fehler, sondern einfach, unser Detektiv hat einen Zauberwürfel auf dem Tisch liegen und kurz vor Schluss.
Ah, ich hatte ja, Rubik's Cube, ja.
Und kurz vor Schluss, bevor der Film zu Ende ist, also bevor es das letzte Drittel mehr oder minder geht, liegt er wieder auf dem Tisch und man sieht ganz klar, er muss nur noch einmal umdrehen, dann ist das Ding fertig. Und das passiert nicht. Das hat mich irre gemacht. Das ist jetzt natürlich Blödsinn. Da kann jetzt keiner was dafür. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh, da haben sie keine Mühe gegeben, aber ich bin wahnsinnig geworden. Ich dachte die ganze Zeit, ey, hoffentlich gibt es noch irgendeine Szene, wie, keine Ahnung, Klick, Fall gelöst oder sowas, aber es passiert nicht. Das ist ganz, ganz furchtbar gewesen. Ist jetzt nur so eine kleine persönliche Sache von mir, aber ja.
Das ist garantiert eine der vielen Szenen, die auf dem Boden des Schneideraums gelandet sind, André, und die wahrscheinlich in einem Director's Cut dann wieder reingeschnitten werden würden.
Boden des Schneideraums, also zumindest in meiner Fassung, sollen wir uns jetzt chronologisch vorarbeiten oder kann ich schon mal kurz zum Finale gehen?
Nein, mach kurz und quer.
Also ich glaub, am Ende sind sie dann alle in dieser Geheimgrotte von hier von Charles Dexter Ward, wo auch Monster sind. Übrigens, zumindest also die Creature-Effekte sind für das, was man da vermutlich zur Verfügung hat, eigentlich ganz ordentlich.
Ja, ist okay.
Die geben sich jetzt keine große Blöße. Also dann ist halt Folgendes, dann jagen die halt das Ding in die Luft und der Typ, wie hieß er nochmal, der Kollege von unserem Detective?
Lonnie.
Der ist ja schon runtergefallen in eine Grube und von Monstern gefressen worden und dann rennt halt er mit der Frau von Charles Dexter Ward davon. Sie wollen das Ding in die Luft sprengen und dann reden sie noch kurz, oh, jetzt fliegt sie weg und sie steht noch aufrecht, ganz wunderbar da, Schnitt, und dann trägt er sie ohnmächtig die Treppen von dem Haus runter, legt sie ohnmächtig auch in den Wagen und fährt ins Krankenhaus. Ich denke mich die ganze Zeit, was ist das denn passiert? Hä? War doch alles okay. Da fehlt garantiert irgendwas. Also ich denke irgendwie, keine Ahnung, irgendwo war noch eine Szene, wo ein Stein runtergefallen ist. Irgend so ein klassischer Kram wie, oh, jetzt muss ich sie noch tragen und hinter mir ist ein Monster. Irgend so ein Quatsch. War das bei dir auch so? Kannst du dich noch dran erinnern jetzt gerade? Weil
ja, ich kann mich komplett dran erinnern. Das Irre ist, ich bin mittlerweile in einer Phase meines Lebens angekommen, in dem ich sowas sehe und auch darüber, ich bin auch darüber gestolpert und mir dann sage, ach, das liegt bestimmt an dir, Patrick, da musst du eingenickt sein. Nee. Das ist einfach das Alter. Du hast da was übersehen. Aber auch ich dachte mir, warte mal, war die nicht eben, warum ist sie jetzt ohnmächtig?
Ja. Aber gut. Also, und dann,
ja.
Ach, sehen wir drüber weg. Bei all dem kosmischen Schrecken, der uns ansonsten erwartet. Ist ja Lovecraft.
Ja, tatsächlich. Der Film ist jetzt auch nicht eben kurz, deswegen verwundert es umso mehr, weil man da nicht auf die Spielzeit gucken musste. Man hat ja jetzt nicht gesagt, oh, wir müssen können maximal 90-minütiges VHS-Tape vollkriegen und der Film muss eben eher kurz gehalten werden. Also war nicht der Fall. Der lief ja auch in den USA im Kino, der lief auch auf Festivals. Aber daran kann es ja nicht gelegen haben, dass jetzt Dan O'Bannon gesagt hat, hier, wir müssen aufs Tempo gucken, der Film muss kürzer sein. Also er hat ja die Zeit. Er nimmt sich ja fast 2 Stunden Zeit, um diese Geschichte zu erzählen, was für diese Art von Stoff und sagen wir mal so ein Horrorfilm dieser Qualität und Güte ja auch nicht gerade wenig ist. Da verwundert es eben schon, dass ich ganz, ganz oft auch gedacht habe, also mich verwunderte es, hier muss doch die ein oder andere Szene fehlen. Da fallen dann Figuren plötzlich aus der Handlung und Sachen werden nicht weiter verfolgt. Hier, weil eben Lonnie erwähnt, das sind Assistenten und unseres Detektivs, auch der kriegt so einen Nebenhandlungsstrang, der wirklich nirgendwo hinführt. Also ne, darf davon erzählen, wie er sich das Rauchen abgewöhnt. Er darf sich nur einmal erwähnen, er darf allen Figuren gegenüber erwähnen. Nur um dann da hinten raus noch so ein Gag hinterher zu schieben, wie wenn ihn da hier sein Boss fragt, wann hast du wieder angefangen zu rauchen? Und er sagte, ja, was sagt er, ich habe nie aufgehört? Es ist so,
ich glaube,
also entweder ist es so,
nachdem ich aufgehört habe, sagt er, glaube ich.
Ja. Entweder ist es ein misslungener Versuch, ein bisschen Humor in diesen Film reinzubringen, oder ich dachte, die Figur hat in der irgendeine Originalfassung dieses Drehbuchs tatsächlich was zu tun. Hatte aber nicht, außer zu sterben. Ja. Aber bis dann so, hey Lonnie, gut für dich, du hast aufgehört zu rauchen, wuhu, hoffe, der hältst es durch, ja, ja. Mal sehen, wie es weiterläuft. Dann unterhalten sich erstmal eine Minute darüber, dass er aufgehört hat zu rauchen.
Genau, also
der Film ist weird.
Ja, an einigen Stellen wird halt Zeit geschunden und dann in anderen Stellen anscheinend irgendwie, oh, wir können nicht mehr zeigen, wie sie einen Stein auf den Kopf trifft. Diese 20 Sekunden müssen raus. Die müssen wir Lonnie.
Ist total
richtig. Die müssen wir Lonnie schenken, damit er mehr Charakter bekommt.
Absolut richtig. Also in solchen Momenten wirkt es tatsächlich eher so, weil wir gerade bei Richard Band waren, der hier die Filmmusik komponiert hat, eher so, als sei es eine Produktion seines Bruders Charles Band, wo es ja immer darum geht, wie kriegen wir die 80 Minuten irgendwie voll. Und dann dürfen eben auch gerne mal Menschen beim Abendessen sitzen und sich 5 Minuten lang von ihrem Tag erzählen. Ja. Und irgendwie kommen wir so dann auf 76 Minuten plus Abspann sind wir bei 80 und perfektes. Videothekenpublikum ist zufrieden. Wohingegen hier ich mir gedacht habe, der Film ist eigentlich lang genug, vielleicht sogar ein bisschen zu lang. Warum erzählt mir Dan O'Bannon das? Aber gut, vielleicht sollten wir über die positiven Aspekte sprechen, denn die gibt es ja auch. Ich finde die Prämisse tatsächlich, also diese Opening-Szene mit dem, ist Charles Dexter Ward aus der Psychiatrie entkommen oder ist er ums Leben gekommen? Wie ist sein Schicksal? Das ist auch 1:1 so im Buch. Tatsächlich ja wirklich unwiderstehlich. Was ich natürlich, es raubt ein bisschen der Verfilmung die Atmosphäre, dass sie eben in der Jetztzeit spielt und nicht wie die Originalgeschichte in den 20er Jahren, wo Menschen eben vielleicht auch noch ein bisschen abergläubiger oder leichtgläubiger waren und alles so ein bisschen weniger durchtechnisiert. Dennoch, ich finde es sehr, sehr cool als Ausgangspunkt für so eine Geschichte.
Es ist durchaus, aber gerade weil es in der Jetztzeit spielt, zerstört es mich so komplett den Suspense of Disbelief, wenn wir dann am Ende sehen, wie es dazu kam, dass die Zelle so aussieht. Also normal Spoiler, weil da ist ja unser Detektiv ist ja drinne die ganze Zeit.
John.
Alle wissen, dass er da drin ist. Am Ende ist da drin ein Riesengemetzel passiert und er marschiert einfach raus und keiner kommt anscheinend, also gut, wir sehen es ja nicht, vielleicht kommt die Polizei noch auf ihn zu. Aber ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, dass er halt komplett zerstört rausmarschiert, wird doch von einem der dort Wachhabenden gefragt, und wie ist es da drin? Ja, alles soweit okay. Und marschiert raus, während da drinnen komplettes Chaos ist. Die Wand voller Blut, einer der Pfleger geköpft, Charles Dexter Ward zu Staub zerfallen, Fenster kaputt, Koffer liegt draußen. Also,
ja, das Ende.
Ich würde da schon Fragen stellen.
Ich gebe dir ja recht, das Ende funktioniert nur, wenn man tatsächlich 1,5 Stunden später vergessen hat, wie der Film genau begonnen hat.
Aber was ich ganz nett finde, ist tatsächlich, dass das Ganze so einen gewissen, so einen Film-Noir-Detektiv-Typen da bekommt, weil das ist ja im Grunde genommen auch eine Figur aus Pulp-Roman, wo ja halt auch H.P. Lovecraft seine großen, Erfolge, also seine Veröffentlichung drin hatte, auch irgendwelche Pulp-Magazine und deswegen, das harmoniert schon ganz gut, finde ich.
Absolut, ich mochte auch diesen Procedural-Aspekt sehr, sehr gerne, genau wie ehrlich gesagt auch alle Momente, die mich so sehr an das Buch erinnerten, die auch teilweise 1:1 übernommen waren. Wie gesagt, das bricht sich so ein bisschen mit dem zeitgenössischen Setting, weil ich mir eben denke, sowas ging im Jahr 1991 wahrscheinlich nicht mehr durch. Das ging vielleicht irgendwie in den 20er Jahren durch, dass da eben In einer Szene zum Beispiel klopft der Detektiv March bei Charles Dexter Ward eben an, der da Experimente in seinem Haus hier durchführt. Oder wir glauben, es ist Charles Dexter Ward. Achtung hier, erneuter Spoiler, es entpuppt sich als Joseph Curwen, der seit 200 Jahren lebendige Wiederkehrer, Wiedergänger, wie auch immer. Jedenfalls klopft er bei ihm an und sagt, hier, was riecht hier eigentlich so komisch? Und dann sagt eben Charles Dexter Ward, der vermeintliche Charles Dexter Ward, ach, das sind hier nur die toten Hunde, die ich gerade gehäutet habe und ihnen irgendwie, das Blut fängt an zu gerinnen. Und ich denke mir so, ja, würde ich mich damit zufrieden geben im Jahr 1991 als Privatdetektiv? Aber Marge scheint das gar nicht so nahe zu gehen, dass da eben ein Typ ist, der kübelweise Blut und Hundekadaver in seinem Labor verarbeitet. Und ich dachte, ja, es ist komisch einfach. Eine alternative Realität zu unserer.
Ja, aber definitiv. Außerdem, da sterben ja auch Leute im Umkreis von dem Labor von ihm. Und das kommt keinem auf die Idee, mal anzukommen und zu fragen, hey, könnte vielleicht dieser merkwürdige Typ dort hinten in diesem einsamen Haus, der sich ständig Berge von Fleisch und Blut liefern lässt, der ist schon merkwürdig. Wir könnten ja mal ein bisschen, vielleicht sollten wir zumindest mal nur mal anklopfen und mal so ein kleines Verhör machen. Nichts Schlimmes. Ist ja alles okay. Noch nicht mal das.
Ist wahrscheinlich auch eine Budgetfrage gewesen, nehme ich mal stark an, zu sagen, wir siedeln den Film eben in der Jetztzeit an und nicht in einer ja noirigeren Vergangenheit. Es hätte dem Film wirklich gut zu Gesicht gestanden, einfach 50, 70 Jahre vorher zu spielen. Dann würden eben auch die ganzen Rückblicke auf die Lebenszeit von Joseph Curwen, die wir immer wieder sehen, ein bisschen mehr Sinn ergeben. Überhaupt die Sache mit den Rückblicken ist schwierig. Ich glaube, der Film löst das ganz passabel, ebenso wie der Roman. Es gibt ja tatsächlich Rückblicke in Rückblicken in Rückblicken. Also der Film beginnt ja auch schon mit, ich erzähle euch meine Geschichte, dass dieses und jenes hat sich zugetragen. Und dann erzählt er March, John March, der Detektiv, wie eben Claire, seine Klientin, reinkommt in sein Büro und ihm dann wiederum erzählt, was ihrem Mann widerfahren ist. Und in dieser Rückblende gibt es dann, glaube ich, auch noch mal mindestens eine weitere Rückblende auf die Origin-Story von Joseph Curwen, diesem Händler, Schrägstrich Okkultisten, Wiedergänger, der ein scheinbar endloses Leben zu leben scheint. Und ist okay, im Rahmen des Möglichen, würde ich mal sagen, ganz, ganz gut gelöst. Aber die dramaturgische Struktur verbietet so ein bisschen, dass da wirklich Spannung aufkommt. Es ist eher so ein Gefühl der Verwirrung ständig, wo man sich eigentlich jetzt gerade befindet und wer da eigentlich genau gerade was macht. Aber auch das kann ja durchaus unterhaltsam sein, fand ich zumindest.
Ja, er wird im Buch ja aber auch jetzt zuweilen auch so ein bisschen praktiziert, weil in dem Buch kommen ja auch öfter Stellen vor, wo ganz kurz genau. für einen Absatz vielleicht die Handlung kurz zum Stehen kommt und dann einer der Protagonisten erzählt oder zumindest der Erzähler, Mann, ich konnte es kaum glauben. Da war also das und das passiert und dann hatte Punkt, Punkt, Punkt und das und jenes und dann nochmal en detail erklärt, damit auch jeder ganz genau auf dem gleichen Stand ist und weiß, ach, guck mal an, das war also los. Ja, gut zu wissen. Von daher, also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Dan O'Bannon gedacht hat, oh, das übernehmen wir genau so, damit alle Leute denken, Mann, was für eine geniale Verfilmung.
Also einiges wird eben ganz detailverliebt erklärt und rationalisiert und anderes eben wiederum gar nicht. Da passieren dann eben Dinge, bei denen ich mich fragte, also ja, 20er Jahren wäre das vielleicht auch gerade nochmal durchgegangen oder in der Zeit, in der eben die meisten Rückblenden dann spielen, nämlich im ausgehenden 18. Jahrhundert. Und es wird alles so rationalisiert, das ist so, weil A plus B gleich C. Und dann wiederum passieren Dinge, wo anscheinend keiner unserer Protagonisten in der Jetztzeit sich die Frage stellt, und was genau wollte der zum Beispiel mit dieser Schweineblutlieferung? Weil sie irgendwann ja darauf auf den Trichter kommen, dass gar nicht Charles Dexter Ward, der auch gar nicht Charles Dexter Ward ist, sondern mittlerweile Joseph Curwen, der sich seines Körpers bemächtigt hat, eine falsch aussehende Unterschrift geleistet hat für eine Schweineblutlieferung. Aber die Tatsache, warum der sich überhaupt Schweineblut liefern lässt, der geht die gar nicht nach. Es geht ihnen eigentlich nur um die gefälschte Unterschrift. Die ist komisch.
Ja.
Schweineblut, ach egal, das ist so. Vielleicht mag er einfach sich eine Wurst kochen oder so. Ganz viele Würste.
Ja. Ist halt eine ländliche Gegend, da macht man das noch.
Ja, stimmt.
Also ansonsten, er kommt also ich finde, er hat relativ wenig Screentime eigentlich dafür, dass er die Hauptfigur ist. Chris Sarandon ist auch voll okay.
Finde ich auch, ja.
Wenn er dann halt wirklich, also seinen großen Moment hat halt dann in der Endszene, wo er dann halt sich komplett offenbart und sagt, wer er wirklich ist. Davor ist er ja mehr oder minder immer so ein bisschen so, ich bin wenn der voll, der wirkt ein bisschen so, als wenn er einfach ein bisschen, als wenn er irgendwie auf Heroin ist oder sowas in der Richtung. Also komplett durch, aber dann am Ende, da gibt er dann auch relativ so ein bisschen zu viel Sand, finde ich, denn den großen Hexenmeister, der jetzt halt unserem Detektiv da erzählt, haha, ich habe gewonnen. Du kannst nichts machen. Ich fress dich jetzt. Ja. Also das finde ich ganz nett. Also er weiß auch, glaube ich, so ein bisschen, dass er weiß, okay, das ist im Grunde, glaube ich, hier ein bisschen albern, was ich jetzt hier mache und das Budget ist auch nicht ganz so hoch, deswegen das große Bombast-Effekt-Kino, das wird das hier nicht, deswegen, ich fange das mal mit so ein bisschen süffisanter Boshaftigkeit auf.
Ich finde tatsächlich die letzte Viertelstunde sehr, sehr stark, wenn wir schon gerade da sind. Also gerade auch da sehe ich auch zum ersten Mal, was Chris Sarandon zu dieser Rolle bringt, das, was du auch gerade beschrieben hast. Also er holt da wirklich unglaublich viel raus. Ich glaube, er spielt das schon, er sitzt das nicht auf einer Arschbacke ab. Also er spielt das schon sehr, sehr gut. Das ist jetzt nicht irgendwie eine von diesen Paycheck-Rollen, glaube ich, von denen er denkt, ja komm, egal, guckt sich eh keiner an. Und man muss ja auch sagen, Dan O'Bannon ist ja auch nicht jemand, der überhaupt keinen Ruf hatte zu einem damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, ja genau, als das begriffen, was es war, vielleicht eine B-Produktion, aber als irgendwie nichts, was so in der Rumpelkiste der Videothek landet, so sich tatsächlich auch Menschen angucken, vielleicht auch sogar im Kino. Und ich finde diesen Haken, den sein Schauspiel da schlägt, von ich bin wahnsinnig zu, ich hatte die ganze Zeit alles unter Kontrolle. Den fand ich schon beängstigend, wird zu weit gehen. Ich glaube, dafür habe ich den Film auch mittlerweile zu oft gesehen. Ich habe ihn jetzt zum dritten oder vierten Mal geguckt, und ich weiß, was da kommt. Aber er ist schon immer noch beunruhigend, muss ich sagen. Zumindest, wenn ich mich in die Rolle hier unseres Detektivs John March versetze, der ja zu dem Zeitpunkt glaubt, die Oberhand zu haben und quasi ihn hier eingebuchtet zu haben. Und jetzt habe ich ihn weggeschlossen und alles ist gut. Und dann offenbart eben hier Joseph Curwen, ich bin gar nicht tot und ich habe die komplette Kontrolle und Macht über dich. Und fand ich schon toll.
Okay. Das finde ich auch. Und das ist auch, also da kommt auch so ein bisschen, also zumindest spielt dann da so ein bisschen dieser ganze kosmische Horrorkram dann langsam so ein bisschen rein, so zumindest ansetzen, weil im Buch kommt das tatsächlich ein bisschen mehr rüber mit hier, ich spreche den immer falsch aus, Jock, so Toth und wie der ganze Kram heißt. Ich habe die ganze Zeit echt so gedacht, okay, das lasst ihr völlig aus, er ist also in Anführungszeichen nur ein wahnsinniger Wissenschaftler, ja okay, kann man machen, aber ein bisschen lahm ist das schon, wenn ich jetzt höre, hahaha, Bartzwirbel, ich mach das, weil ich's kann, hihihi. Da fand ich schon ganz nett, dass er am Ende dann auch noch so erzählt hat, nein, ich mache jetzt die Sachen, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen und ich kann Sachen beschwören und bla bla bla. Da kam dann doch so langsam so ein bisschen so das Lovecraftsche mal so langsam so rüber, dass ich davor ein bisschen vermisst habe.
Ja, er ist ein bisschen bodenständig. Ich meine, jetzt haben wir hier so viele Absurditäten erwähnt und auch die Frage aufgeworfen, warum Menschen des Jahres 1991 oder 90, wann auch immer der Film gedreht wurde, das einfach so willens sind, das zu akzeptieren. Und andererseits, ja, denke ich mir, ist der Film eigentlich zu bodenständig fast schon. Also gemessen an dem, was Lovecraft da eben auch in seinem Roman so schreibt und in anderen Kurzgeschichten innerhalb dieses Cthulhu-Mythos. Und ja, muss ja auch sagen, im Finale spielt ja auch die Präsenz von irgendwelchen übernatürlichen Wesen, also dieser ganze kosmische Horror, da auch viel, viel stärker rein, auch in den Roman, in das Finale und wie der Roman dann eben endet. Wohingegen man sich hier denken könnte, ja, die sind da eben in einem dunklen Gemäuer und klar, da gibt es schon mal so merkwürdige Geräusche und man weiß nicht immer, woher da irgendwie das Kratzen an der Türe kommt, aber wird schon nichts gewesen sein. War wahrscheinlich nur eine Ratte. Ja.
Im Gemäuer.
Also, die Ratten im Gemäuer, sehr schön. Es ist alles, ja. So richtig abgeht das Ganze dann tatsächlich erst in den allerletzten Minuten, wenn wir dann eben sehen, wie es zu dem Szenario kommt, auf das die Psychiatrieangestellten, die Doktoren und Wärter dann treffen zu Beginn des Films, wo es dann eben heißt, oha, was ist hier passiert? Da ist ja ein Leichnam, da ist ja ein riesiger Brandfleck, da liegt ein Koffer unterhalb des Fensters. Was genau ist hier vorgefallen? Und dann haben wir tatsächlich hier so ein bisschen Eskalation, möchte ich mal sagen. Aber dabei bleibt es auch. Also viel hat der Film ansonsten nicht zu bieten.
Böse Zungen würden jetzt vielleicht sagen, endlich.
Man muss, die letzten Minuten müssen gut sein. Ja. Das ist das, was das Publikum im Gedächtnis behält und der Rest vergisst es eh.
Okay. Ja, das ist wieder so ein Ding, wo jetzt vielleicht wieder ganz viele Leute hier eingeschaltet haben und sich denken, oh, wundervoll, Lovecraft. Und dann sitzen hier zwei Leute, die meinen, oh gut, ja, doll war es jetzt nicht, aber kann man gucken. Das klingt dann immer so hart. Aber
Nee, also ich habe, wir haben jetzt viel tatsächlich, ich habe viel zu viel genitpickt und ganz ehrlich, also kein Mensch, wenn dieser Film dramaturgisch funktionieren würde, würde ich mich auch nicht darüber ärgern, dass man eben bei den Sets ein bisschen geschlampt hat oder dass das Schauspiel nicht so herausragend gut ist oder dass man das Film eben aus Kostenersparnisgründen in die Jetztzeit gelegt hat. Ich glaube, der Film könnte eine Sache machen und wäre dadurch gleich 32% besser. Er könnte einfach die ganzen Figuren, vor allem eben Claire, die Ehefrau von Charles Dexter Ward, und John March, den Detektiv, mit ein bisschen mehr Unglauben und Entsetzen und Panik auf das Geschehen blicken lassen. Dadurch, dass sie die ganze Zeit so cool bleiben, habe ich nie das Gefühl, wirklich mich in einem bedrohlichen Szenario zu finden. Also ich meine, an einer Stelle wird dieser Bauer Fenner, oder heißt der im Roman, heißt er auch im Film, glaube ich, da vollkommen verstümmelt gefunden in seinem Wohnhaus, und dann sagt ihm der ermittelnde Detective, ja, das war sicher ein Tierangriff. Was man da eben sieht, ist eine komplett verstümmelte Leiche, wo nur noch irgendwie so ein bisschen Haut an den Knochen hängt, und also es ist hochnotgruselig. Und dann sagt eben Privatdetektiv March, ich weiß nicht.
Ja, genau.
Und ich denke mir, kannst du nicht einfach schreiend rausrennen? Das wird mir hier für so ein bisschen Stimmung sorgen. Irgendwie sowas.
Er hat halt schon alles gesehen.
Ja, es ist so, genau, er soll einfach so abgezockt und abgeschmackt wirken, aber so eine typische, klar, so eine Marlowe-Version, Variante, aber das funktioniert eben in diesem Film nicht. Ich wünsche mir da einfach ein bisschen mehr Terror, ein bisschen mehr Horror, dass eben auch die Menschen, die sich eben mit diesen ganzen komischen Szenarien konfrontiert sehen, ab und zu mal schreien oder einfach aus der Haut fahren und sich dann nicht, wie jetzt im Falle von Claire, der Klientin hier von John March, abends quasi zu so einer Art Candlelight-Dinner treffen und dann irgendwie in aller Ruhe bei einem guten Glas Wein besprechen, welche Fortschritte denn die Ermittlungen machen.
Da hast du natürlich völlig recht. Ich meine, das ist ja im Grunde genommen auch eines der Aushängeschilder von fast allen Protagonisten in Lovecraft-Sachen, dass die über kurz oder lang immer, wenn sie Glück haben, sind sie nur beunruhigt. Im schlimmsten Fall werden sie ganz einfach wahnsinnig. Und was ich weiß, sogar in dem Rollenspiel Call of Cthulhu, lange halten da deine Figuren wohl auch nicht so durch, weil die halt irgendwie mit der Spielrunde wahnsinniger werden. Und irgendwann ist die Figuren einfach durch. Und von daher, ja, dass da zwei Leute sitzen und ganz einfach, wie du es gerade gesagt hast, bei einem guten Rot mal sagen, irgendwie, ja Mensch, haben Sie die Leiche gesehen? Ja, sah schon übel aus. Schlimme Sache. Ja. Und so weiter und so fort. Mein Mann wirkt auch so, als wenn er nicht ist. Ach ja, das sagt ja auch irgendwann mal noch so komplett direkt. Das war nicht, nachdem die mit ihm geredet haben, also mit dem vermeintlichen Charles Dexter Ward, da gehen sie ja raus und dann sagt sie so nur ein ganz klein bisschen mal die Stimme anhebend, das ist nicht mein Ehemann. Und ich bin jetzt nicht in einer Beziehung, aber wenn ich feststellen würde, dass mein Partner, den ich geheiratet habe, ganz offenbar nicht die Person ist, die ich geehelicht habe, ich wäre aufgeregter als einfach nur, na gut, dann gucken wir mal. Gehen wir erstmal ins Büro, schwatzen ein bisschen, haben ein bisschen Spaß.
Ja.
Brauchst du immer noch nicht? Nein, coole Sache. Also ich wäre da, glaube ich, ein bisschen mit mehr Enthusiasmus dabei, sage ich jetzt mal.
Ja. Ging mir auch so. Ich habe das Gefühl, wir dreht ein bisschen viel auf einem eigentlich ganz kompetenten Film rum. Ich hätte ihn auch nicht vorgeschlagen, wenn ich nicht zumindest die vage Erinnerung daran gehabt hätte, dass ich den Film ganz gerne mag. Und ich mag ihn auch immer noch ganz gerne. Er ist eben ein bisschen zu wenig angsteinflößend, zu wenig wagemutig, was so seinen Willen zum, vielleicht auch einfach zum Horror-Schabernacken, ein bisschen einfach Geisterbahn-Horror betrifft. Ich glaube, das steht schon Lovecraft-Adaption ganz gut zu Gesicht. Ich glaube, die damalige Kritik, anno frühe 90er, hat recht wohlwollend, zumindest die wohlwollenden Kritiken, so darauf reagiert, dass sie gesagt haben, ach, endlich mal quasi eine Lovecraft-Verfilmung, die ihren Stoff ernst nimmt und eben nicht wie die Corman-Produktionen sich irgendwie alle möglichen künstlerischen Freiheiten, erzählerischen Freiheiten erlaubt, oder eben wie jetzt ein Stuart Gordon quasi so eine halbe Comedy draus macht, wie Reanimator oder From Beyond. Und ich glaube, das kann schon cool sein, aber es hat einfach noch ein paar Jahre gebraucht, bis sowas richtig cool wurde. Ernste Lovecraft-Adaption. Wie Dagon oder Call Out of Time oder so. Call Out of Space, Entschuldigung.
Genau, kompetent, das ist das passende Wort, großartiges Wort. Das ist eine kompetent verfilmte Sache, die tut keinem weh. Aber wenn ich jetzt halt, wenn mich jetzt irgendeiner fragen würde, hey, ich möchte mal gerne irgendeine gute Lovecraft-Verfilmung sehen, empfehl mir mal eine, ich bin mir nicht sicher, ob ich sage, ey, guck The Resurrected, weil da wären meine erste war tatsächlich eher sowas wie Reanimator oder halt Color Out of Space oder von mir ist sogar Necronomicon.
Oh ja, ich habe einen großen Schwachpunkt für den. Also eine Schwäche, sagt man.
Ja.
Kein Schwachpunkt.
Und hinter all denen steckt halt, ich sag's mal ganz böse, im Unterhaltungsfaktor steht halt The Resurrected so ein bisschen hinten dran. Das ist so, wenn ich jetzt eine Lovecraft-Party geben würde, ich sag's mal so, zu Halloween, dann wäre The Resurrected so ein bisschen der Rausschmeißer, glaube ich, so ein bisschen. Wo ich dann langsam die Gäste raushaben möchte. So, ja, wer will, kann auch bleiben, der ist ganz nett, aber allmählich müssen wir auch abräumen. Das wäre der Film. Oder halt umgekehrt, der wäre der erste Film, wo ich sagen würde, na, es sind noch nicht alle da, die Höhepunkte kommen zum Ende hin. Aber das wäre garantiert nicht das Centerpiece, ganz klar gesagt.
Was habe ich mir noch notiert? Ich fand hier den Assistenten von Charles Dexter Ward von Joseph Curwen ganz, ganz cool, gut gecastet, diesen Herrn aus
aus China wurde, glaube ich, irgendwie gesagt. Ein chinesischer Ex-Drogenhändler oder sowas wird er genannt.
Richtig, Ray oder Raymond heißt der, der dann mit der Axt kurz durchdrehen darf. Das sind aber so diese kurzen Momente des Wahnsinns, von denen ich dachte, gerne mehr davon, und dann ist er plötzlich tot und spielt keine Rolle mehr, aber auf jeden Fall gutes Casting. Ich habe den auch niemals mehr irgendwo anders gesehen, den Schauspieler. Ich glaube, der hat auch ein relativ geringes Rollenspektrum, dass er spielen kann mit seinem Look. Also, dass hier sein kaputtes Auge scheint ja auch echt zu sein und kein Make-up. Ich fand dieses Film tatsächlich, wo diese deformierten Körper den Fluss runtertreiben, fand ich jetzt einen der wenigen Momente, die wirklich, wirklich ein tolles Kinobild waren. Also, wie gesagt, die meiste Zeit gehe ich vollkommen mit dem, was du zu Beginn sagtest, wirkt das eher so wie. Ja, mittlerweile klingt das auch so ein bisschen merkwürdig, wenn man sagt, das ist halt Fernsehfilmqualität, weil mittlerweile Fernsehfilme 100 Millionen oder 200 Millionen Dollar kosten, wenn sie bei Netflix laufen. Aber Fernsehfilmbild 1991, ja. Aber dieses Bild, aber diese deformierten Körper, die den Fluss runtertreiben, das war richtig, da hatte ich für so einen kurzen Augenblick das Gefühl, ja, das ist großes Kino.
Das hatte ich gar nicht völlig verdrängt. Gut, dass du mich nochmal daran erinnerst. Danke sehr, aber das stimmt.
Ja.
Dass wieder zuerst halt dieser Körper runterschwimmt und sie ihn dann echt rausfischen. Das sieht schon, man sieht schon, der ist schon aufgebläht und der ganze Kram, und dann drehen sie ihn um und dann lebt das Ding sogar noch.
Ja, widerlich.
Und dann verbrennen sie ihn und das Ding schreit dann noch in den Flammen. Das stimmt. Das ist ein ganz kurzes Moment, wo man so denkt, ja, so hätte es gerne weitergehen können.
Und Dunkelheit tut dem Film gut, finde ich. Also ich finde tatsächlich die ganze Szene am Ende in den Katakomben ganz cool. Aber vielleicht auch nur, weil ich mich so satt gesehen hatte an den langweiligen Sets.
Und die Küche-Effekte, wie schon erwähnt, sind ganz gut. Dann am Ende, wenn dann dieses halbfertige Ding da mit dem Riesenwund durch die Gegend rennt und auf zu, man sieht es nur ganz kurz, ganz gute Sache. Oder die Dinger da unten in der Grube, die man wirklich kaum sieht, auch sehr schick.
Ja.
Die geben das ist so ähnlich wie, wir hatten ja mal darüber damals gesprochen, über Die Monster Die.
Ja.
Ein recht langweiliger Film, wie wir leider festgestellt hatten. Aber es gibt diese kurze Szene, wo sie in diesem Botanik-Ding drin sind, wo man ganz kurz sieht, was sie da gezüchtet haben. Diese merkwürdigen, völlig deformierten Monster hinter diesem Schaukasten. Mhm. Und das wäre das Äquivalent in diesem Film gewesen. Mal ganz kurz, einen ganz kurzen Hauch von dem zu sehen, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Und normalerweise würde ich jetzt gerne sagen, gerne mehr davon, aber dann wäre es nicht nur so effektiv gewesen. Und dann hätte man dem Film einige effektiver Momente, die es halt leider ein, zwei zu wenig gibt in diesem Film, hätte man die auch noch beraubt. Also.
Ja. Du hast ja vollkommen recht. Es gibt zwar da wirklich gute Creature-Effekte. Ich wünschte einfach, es hätte ein paar mehr gegeben von einem Regisseur, der eben ein paar Jahre zuvor Return of the Living Dead inszeniert hat, hatte ich ehrlich gesagt mir da ein bisschen damals schon mehr erhofft. Und jetzt beim kritischen Wiedersehen, der kritischen erneuten Auseinandersetzung mit dem Film erst recht. Ich dachte mir, das, was da ist, ist schon ganz cool, aber es ist so ein bisschen wenig. Also diesen, ja, du hast den ja auch gerade schon angesprochen, diesen Zombie, das ist so ein Untoter mit, ich habe den hier beschrieben in meinen Notizen als Untoter mit nach außen gestülpten Organen. Ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll. Den fand ich zum Beispiel echt ziemlich toll. Den sieht man aber auch wiederum nur ganz, ganz kurz. Und O'Bannon und seine Effektleute haben auch so eine merkwürdige Art und Weise, diese Effekte in Szene zu setzen, nämlich mit so. Ich glaube, die arbeiten mit Stop-Motion-Animationen und teilweise auch mit dem doppelt belichteten Negativ, also um dem Ganzen so eine gewisse Unschärfe oder Unruhe zu geben, dem Bild, damit man vielleicht auch nicht so deutlich erkennen kann, dass es sich um handgemachte Effekte handelt. Ich weiß es nicht, aber ich habe mir hier und da gedacht, das könnte einfach nur mehr in die Vollen gehen. Und da bin ich dann eben leider, auch weil es eben filmhistorisch so nah daran liegt, also einfach nur ein paar Jahre später kam, als die Filme, die ich jetzt nenne, und das sind eben so die maßgeblichen Lovecraft-Adaptionen zu der Zeit, das sind eben From Beyond und Reanimator, und gerade die sind eben absolute Effektfeuerwerke. Und wenn man eben diese Vergleichsgröße, was unfair ist, im Kopf hat und dann The Resurrected guckt, denkt man sich schon, also ich bin zumindest hier und da, ja, so hätten sie auch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen können.
Gleichzeitig aber stimmt es ja, das ist eine der ersten Verfilmungen wahrscheinlich, den ganzen Lovecraft-Kram mal relativ adäquat rüberbringen. Genau, ja. Ernst nimmt, exakt. Also,
wo sich auch ein Wolfgang M. Schmidt heute freuen würde, dass man endlich mal die Lovecraft ernst nimmt.
Ach, und Wolfgang so. M. Schmidt freut sich über gar nichts. Also, das wäre ihm, glaube ich, einfach nicht zu systemkritisch. Keine Ahnung. Naja, nee, Gruß an Wolle. Nee, halt, das kann man ihm zugestehen. Wie du auch schon gesagt hast, davor recht freie Bearbeitung, wenn es mal überhaupt welche gab. Das ist dann, ja. Filmhistorisch ist das vermutlich die erste wirklich recht adäquate Verfilmung, die den Stoff ernst nimmt und behutsam modernisiert, wo es passt. Hm. Von daher, zumindest da hat er echt seine Meriten verdient. Also da ist er vermutlich auch filmhistorisch durchaus bedeutsam, so im Kleinen, ja. Um den Film jetzt auch mal nicht schlechter zu machen, als er eigentlich ist.
Das nein. Man langweilt sich auch nicht, trotz der knapp zweistündigen Spielzeit. Das alles in Ordnung. Das Ende des Films tatsächlich löst bei mir immer noch so einen Moment aus, wenn eben Marge, ich glaube, unser Detektiv in Form eines Voice-Overs erzählt, dass er quasi hier dieses chaotische Szenario nur so hinterlassen hat dort in dieser Psychiatrie, um Claire, also der Frau von Charles Dexter Ward, sowas wie Seelenfrieden zu verschaffen, indem er eben vortäuscht, dass ihr Mann entkommen ist. Mhm. Aber ich meine, am Ende des Tages bleiben da eben riesige Brandflecke und ein Kadaver und alles Mögliche in dieser Zelle zurück. Und ich weiß nicht, ob da die Claire Ward reingeht und sagt, ach so, ja, wird schon alles in Ordnung sein. Mein Mann geht sicher gut.
Das ist jetzt aber auch nur die spektakuläre Variante von dem, was im Buch passiert. Da schreibt hier Doktor, ich weiß nicht, Witten hieß oder so ähnlich heißt er, der schreibt dann auch dem Vater von Charles Dexter Ward, sie werden ihn nicht wiedersehen, aber er hat jetzt Seelenfrieden. Sagen Sie das zu ihrer Frau, also der Mutter von Charles Dexter Ward, der ist geflohen und gut ist. Soll sich keine Gedanken machen. Sie wissen, alles ist okay. Aber ja, hast du recht. Wenn ihr gesagt wird, ja, ein Gemetzel da drin und dann ist ihr Mann auch noch weg, ich glaube, sie würde nicht sagen, ach, und sie ist ja noch schwanger. Das ist ja auch noch so. Also das wird so in einem Nebensatz kurz so erwähnt von einem der Doktoren, als er im Krankenhaus liegt. Sie wissen schon, dass sie schwanger ist. Und ich dann auch so gedacht habe, okay, kommt da noch jetzt irgendwas? Das ist ja eigentlich, da wird die Blutlinie fortgeführt. Vielleicht ein weiterer wahnsinniger Wissenschaftler, der kommt, nix, gar nichts. Das wird ja einfach so, das kommt dem Buch ja gar nicht vor, weil der ist ja nicht verheiratet. Und ich hatte echt gedacht, da wird noch irgendwas draus gemacht, aber nicht echt nur so irgendeine, naja, ist so.
Ach André, wir hören uns wieder zu einem besseren Film. Der ist auch nicht vollkommen verkehrt. Ich glaube, wir haben ihn jetzt schlechter gemacht, als er ist. Also ich glaube, der Film hat das Potenzial, in einer wirklich liebevoll gestalteten Version zu erscheinen. Oder man guckt ihn dann auf 35mm oder in einer vielleicht schönen zukünftigen 4K-Abtastung. Ja, in einem ganz tollen Mediabook verpackt und hat dann irgendwie, bringt dann die entsprechende Wertschätzung dann auch mit, um sich den reinzuziehen. Dann vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ein alter Ignorant. Ich habe jetzt einfach wieder geguckt, mit der Geisteshaltung, ich hätte mal wieder richtig Lust auf so ein gutes Stück Videotheken-Schmackes anno frühe 90er, so wie ich es eben immer geliebt habe. Irgendwas zwischen Dead Alive und Tales from the Crypt, the Movie und den alten Lovecraft-Adaptionen von Usner und Stuart Gordon. Und ja, meine Erinnerung an diesen Stoff war dann einfach wohlwollender als das, was ich dann letztendlich da sah. Besser. Aber gut.
Als Fazit kann man gucken.
Kann man gucken, richtig. Und wo kann man dich hören?
Entweder hier bei dir.
Das musst du sagen, das ist die obligatorische Frage.
Im Glotzcast hört man mich manchmal, wo wir voll tolle Sachen besprechen. Momentan ganz großartig. Das war irgendwann mal so eine Schnapsidee gewesen, glaube ich, wo der Frank mal so dachte, ey, wir holen eine von diesen 100 DVD-Paketen, packen die aus und dann sagen wir mal ganz kurz, was für jeden Film, der ausgepackt wird. Und jetzt hat er daraus, was man so als Lückenbüßer gedacht gewesen war, so machen wir mal, wenn wir keinen Bock haben, was aufzunehmen, nimmt jetzt, glaube ich, demnächst bald fast den Gesamtkram von diesem Podcast ein. Wer also hören will, wie er Pakete auspackt und ich dazu meistens sage, was soll denn das jetzt bitte? Der findet da sein Eldorado.
Sehr schön. Komm bald wieder mit einem besseren Film, den ich nicht ausgewählt habe. Das nächste Mal triffst du wieder die Entscheidung. Oder wir hören uns zu den nächsten Godzilla-Stoffen.
Ja. Oh Gott, dieser Druck.
Der ist immens. Ich danke dir, André. Ne?
Ja, bis bald. Danke, dass ich hier sind. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Chris Sarandon of Fright Night and Child's Play.
I've drawn down demons from the stars.
There'll be no salvation for thee.
John Terry of In Country and Full Metal Jacket. Jane Civet of television's The Famous Teddy Z.
The destinies of all things, living and dead,
are mine. The Resurrected.